Lass uns wieder Lukas Kapitel 23 aufschlagen. Lukas 23. Bei unserer Betrachtung kommen wir jetzt zu der sehr kurzen Schilderung des eigentlichen Todes von Jesus Christus. Diese Schilderung befindet sich in den Versen 44 bis 46 und ich möchte diese Verse vorlesen. Es war aber um die sechste Stunde, und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Bis jetzt könnte man in der Schilderung der Kreuzigung von Jesus Christus denken, er sei einfach nur ein Opfer menschlicher Ungerechtigkeit und Grausamkeit. Bei der Farce des Ablaufs seiner Prozesse sowie des jüdischen als auch des römischen, denen er unterworfen wurde, findet sich eine wiederholte Beteuerung seiner Unschuld. Und dennoch wurde er zum Tode verurteilt. Das gehört wohl zu den eklatantesten Ungerechtigkeiten, die je von einem Gericht gegen einen Menschen begangen wurden. Und darüber hinaus zählt es wohl als der ungerechteste menschliche Akt, weil Christus absolut sündlos war. Es war das Schlimmste, was Menschen tun konnten. Es war das Schlimmste, was Menschen taten. Es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit und sie wurde begleitet von einer Grausamkeit, die ebenso bösartig ist. Jesus wurde zur Zielscheibe des Spotts. Sie verhöhnten die Vorstellung, dass er ein König sei. Und die römischen Soldaten folgten dem Vorbild der religiösen Führer des Judaismus und drückten ihm eine Dornenkrone auf den Kopf als eine Scheinkrone. Und sie legten ihn ein purpurfarbenes Gewand um und gaben ihm ein falsches Zepter in die Hand und lobpreisen ihn mit einem spöttischen Sarkasmus als eine Art König. Und als er schließlich zur Kreuzigung weggeführt wird, kreuzigen sie einen Verbrecher zur einen Seite und den anderen zur anderen Seite und verspotten damit das Bild eines Königs mit seinen beiden edelsten Höflingen zu seiner Rechten und Linken. Und dann verspotten sie ihn verbal. Die Führer, das Volk, die Verbrecher neben ihm und auch die Soldaten, wir haben das alles gehört, sie lästerten ihn mit einem Sarkasmus, als sei er eine Art König. Und wir haben das, wie genannt, die Komödie auf Golgatha. Das sollte eine Burleske, eine Varieté sein, es sollte eine Verspottung höchsten Grades sein. Aber auf dem Höhepunkt der Komödie geschieht etwas Dramatisches. Komödie verwandelt sich in ein Drama. Und wo ursprünglich die jüdischen Leiter, die all das in Szene setzten, in Wirklichkeit im Mittelpunkt standen, rückt jetzt jemand anderes in den Mittelpunkt. In einem einzigen Moment verstummt die Komödie und das Drama beginnt. Diejenigen, die die Hauptrollen in der Komödie gespielt haben, verschwinden. Und eine große, mächtige Person tritt in den Mittelpunkt, und zwar niemand anderes als Gott selbst. An jenem Tag taucht Gott auf Golgatha auf und er verwandelt die Komödie in ein Drama. Und alle, die von uns wiedergeboren sind, verstehen, was der Tod Christi bedeutet. Wir begreifen alle, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Jeder wahre Christ weiß das und glaubt das auch. Aber wir tendieren dazu, das Kreuz entweder unter den physischen Aspekten zu betrachten, die für die Verbrecher dieselben waren wie für Jesus, und uns im physischen Leiden zu verstricken. Oder wir tendieren dazu, es als großes Liebesopfer zu betrachten, was es auch war. Er selbst sagte, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben für seine Freunde lässt. Und obwohl es so war, dass es physische Qualen gab, die man verstehen muss und dass es Liebe gibt, die man verstehen muss und betonen muss, so gibt es ein Element auf Golgatha, das in der Offenbarung des Neuen Testaments eine wichtige Rolle spielt, doch sehr oft übersehen wird, nämlich die Gegenwart Gottes. Bei Golgatha geht es mehr um den Zorn Gottes als um irgendetwas anderes. Ja, sicherlich geht es auch um die Grausamkeit und um die Ungerechtigkeit in ihrer schlimmsten Form. Es geht auch um den Ausdruck der aufopferungsvollen Liebe Christi in ihrer besten Form. Aber am wichtigsten, dass die Vorgänge auf Golgatha durch das, was Gott dort tut, Bedeutung für euch und für mich haben. Das ist das Wichtigste. Golgatha wird zu dem rettenden Ereignis, das es ist, als Gott dort auftaucht. Jesus ist gewiss das Opfer von menschlicher Ungerechtigkeit und er erlitt schreckliche, quälende Schmerzen. Jesus starb bereitwillig und gab sein eigenes Leben in Liebe für uns. Diese Dinge sind alle wahr, aber, und hört genau zu, aber wir müssen tiefsinniger denken. Wir müssen das flache Wasser hinter uns lassen und uns in das tiefe Wasser begeben. Und das tut ihr, wenn ihr beginnt, Gott auf Golgatha zu sehen. Jesus wurde am Freitag der Passawoche um 9 Uhr morgens gekreuzigt. In den ersten 3 Stunden beherrschten das Volk, die Herrscher, die Soldaten und sogar die Verbrecher die Szene. Durch Gotteslästerung, Spott, durch Hohn, durch Beschimpfung und sogar durch Nachäffung. Es gibt nur einen Mann, der in den ersten 3 Stunden eine Ausnahme in der Regel darstellt. Und das ist einer der beiden Verbrecher. Und das haben wir letztes Mal gesehen. Er erhält von Gott Licht und Leben. Er erkennt die Wahrheit und wird auf wunderbare Weise gerettet. Und das alles, während er neben Jesus hängt. Der Rest ist damit zufrieden, den Schmerz so weit zu treiben, wie es nur irgendwie geht. Aber die Komödie endet am Mittag. Sie hatten ihre 3 Stunden und jetzt ist es vorbei. Und als es vorbei war, war es wirklich vorbei. Und Gott rückte in den Mittelpunkt. Es war zunächst die Inszenierung, die Vorstellung des Volkes gewesen. Jetzt war Gott an der Reihe. Sie hatten ihre Gelegenheit als Schauspieler auf der Bühne. Jetzt aber würde Gott der Akteur sein. Diese 3 Verse reichen aus. Und sie brauchen keine Gliederung. Denn das würde fast bedeuten, sie ihre Einfachheit zu berauben. Und man sollte das Ganze gewiss nicht so predigen, als wenn man die Sache beschönigen könnte. Die Struktur ist hier offensichtlich. Und wir wollen deshalb auch keinen Mechanismus ersinnen, der diesen 3 Verse ihrer einfachen Pracht beraubt. Lasst uns also einfach diese 3 Verse betrachten und sehen, was sie uns sagen. Vers 44 zunächst. Es war jetzt oder bereits um die 6. Stunde. Und es wäre Mittag. Ja, mittags 12 Uhr. Und der jüdische Tag begann im Prinzip um 6 Uhr morgens. Vergesst nichts, sie hatten keine Uhren. Da gab es auch keine Sekundenzeiger drauf. Also das war eine ungefähre Zeitrechnung. Ihr jüdischer Tag begann ungefähr gegen 6 Uhr morgens. Eine Stunde variierte in Länge, je nach Jahreszeit und wie die Sonne stand. Aber die 6. Stunde war immer der Mittag, die Sonne in ihrem Zenit. Das ist ein sehr wichtiger Fakt. Frühling in Israel, 12 Uhr mittags, hell, trocken, Dürre und sehr sonnig. Fast so sonnig, dass man ständig blinzeln muss, selbst wenn man von der Sonne wegblickt. 12 Uhr mittags. Schlagt einmal Johannes Kapitel 19 auf. Ich muss euch etwas aufzeigen hier und klarstellen. Ebenso wie Matthäus und Markus und Lukas enthält Johannes diese historische Schilderung des Todes unseres Herrn Jesus Christus, die perfekt mit allen anderen übereinstimmt. Aber in Johannes Kapitel 19, Vers 14 gibt es einen interessanten Hinweis, auf den es sich lohnt hinzuweisen. Jesus steht vor Pilatus und in Vers 14 lesen wir, das sei der Rüsttag für das Passa. Jesus steht vor dem Richterstuhl laut Vers 13 an der Stätte, die Steinpflaster genannt wird und auf Hebräisch Gabata. Und er steht vor Pilatus. Und wir lesen dort, dass es um die sechste Stunde war. In Lukas 23 haben wir gerade gelesen, dass es die sechste Stunde war und Jesus hing bereits 3 Stunden am Kreuz, nachdem er nach der jüdischen Berechnung um 9 Uhr morgens gekreuzigt worden war. Wie kann es also die sechste Stunde sein, während Jesus bei Pilatus ist? Großes Fragezeichen. Nun, die Antwort ist recht einfach. In der Gerichtshalle von Pilatus und im Herrschaftsbereich von Pilatus unterstand man der römischen Zeit. Und die römische Zeit beginnt um Mitternacht. Es ist 6 Uhr morgens, als Jesus vor Pilatus steht. Und Pilatus entscheidet schließlich unter dem Druck und der Manipulation der jüdischen Leiter und ihrer Einschüchterung, dass er Jesus aussenden wird, um gekreuzigt zu werden, obwohl er weiß, dass Jesus unschuldig ist. Und deshalb merkt Johannes einfach an, dass es 6 Uhr morgens römischer Zeit ist, als Jesus noch immer vor Pilatus steht. 3 Stunden später, um 9 Uhr morgens, wird er gekreuzigt. Nach weiteren 3 Stunden endet die Komödie. Während dieser 3 Stunden, in denen Jesus am Kreuz hängt, und ihr könnt jetzt zu Lukas 23 zurückgehen, in der Zeit, die Jesus am Kreuz hängt, spricht unser Herr 3-mal. Und zuerst sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Zweitens blickt er auf seine Mutter Maria und auf den geliebten Apostel Johannes und sagt, Frau, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Und damit überträgt er die Fürsorge für seine Mutter auf Johannes. Und die dritte Sache, die er sagte, war an den neben ihm hängenden Verbrecher gerichtet. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. In 3 Stunden sprach er nur 3-mal. Nun, die Luft war von Geschwätz gefüllt oder erfüllt, aber es war Hohn und Spott und Beschimpfung, die dem gekreuzigten Jesus von der Menge entgegengeschleudert wurden. Aber zur Mittagszeit, so heißt es, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde und die Sonne wurde verfinstert. Leute, das bedeutet buchstäblich Versagen und Auslöschen des Lichts. Es ist mitten am Tag, 12 Uhr mittags. Die Sonne steht in ihrem Zenit mitten am Himmel. Es ist leuchtend hell und all das verwandelt sich innerhalb von einem Moment in tiefste Finsternis. Die Sonne erlischt. Es gibt keinen Mond, es gibt keine Sterne. Tiefste Finsternis. Und ihr könnt euch den Schock nicht einmal vorstellen, der über diese Menschen jetzt kommt. Unvorstellbar. Sie wussten, was sie getan hatten. Sie spotteten und lästerten Gott. Und plötzlich wird die Welt ohne Vorwarnung innerhalb eines unheimlichen, angsteinflößenden, panikerzeugenden, verstörenden Moment in tiefe Finsternis versetzt und zerstört ihr Gefühl der Sicherheit und ernüchtert sie in ihrer Leichtfertigkeit. Und natürlich gab es kein elektrisches Licht. Es gab nur diese Öllampen mit dem schwimmenden Docht. Doch die hatten sie natürlich am Tag nicht bei sich. Die Finsternis fällt über das ganze Land. Wir wissen nicht, wie weit. Golgatha, Jerusalem, Judäa. Wir wissen nicht, wie weit. Aber sie hüllte diese Nation ein. Die Frage stellt sich, was verursachte diese Finsternis? Manche haben spekuliert, es habe sich um eine natürliche Sonnenfinsternis gehandelt. Und das ist nicht möglich, denn das Passa wurde nach dem Vollmond ausgerichtet und bei Vollmond kann es keine Verfinsterung geben. Und andere haben spekuliert, es sei die Gegenwart Satans, der die Macht der Finsternis über das Haupt von Jesus ergießt. Nun, wir wissen, was Jesus an einer früheren Stelle bei Lukas gesagt hat, dies ist die Stunde der Dunkelheit. Und wir wissen, dass das Reich Satans sich durch moralische und geistliche Finsternis auszeichnet, das wissen wir. Aber Ihr Lieben, Satan hat keine Macht über die Naturgewalten. Moralische Finsternis? Ja. Geistliche Finsternis? Ja. Aber hier handelt es sich um nichts von beidem. Hier handelt es sich um natürliche Finsternis, aber ohne eine natürliche Erklärung dafür. Es gibt nur eine Alternative, worin wir die Ursache finden können, und das ist Gott. Wie würden die Juden diese Finsternis betrachten? Nun, hätten sie gesagt, wow, eine Sonnenfinsternis? Nein, es war Vollmond und Passa. Würden sie sagen, oh, Satan ist erschienen? Nein, auch das würden sie nicht sagen. Was würden sie sagen? Was wäre wohl ihr erster Gedanke, als totale Finsternis innerhalb eines Moments über sie einfiel? Und sie konnten die Hand vor ihren eigenen Augen nicht mehr sehen. Sie konnten sich nicht bewegen. Sie konnten nicht herumlaufen. Es gab nirgendwo Licht. Was würden sie wohl denken? Welche Gedanken würden ihnen in den Sinn kommen? Nun, jemand könnte vielleicht sagen, sie würden bestimmt nicht an Gott denken, weil Gott das Licht ist. Ja, das stimmt. Manchmal ist das wahr. Gott erschien, als er die Israeliten aus Ägypten führte, ursprünglich als Licht, bei Tag und Licht, bei Nacht, eine Wolke des Lichts am Tag, eine Säule des Lichts bei Nacht. Und Gott kam als das Schikina-Licht herunter, das ist das Licht seiner Herrlichkeit, um im Allerheiligsten in der Stiftshütte und dann wieder im Tempel zu verweilen. Und es stimmt, in Psalm 27, Vers 1 und andere Psalme besagen, der Herr ist mein Licht und meine Errettung, dass Gott sich selbst mit Licht assoziiert. Das stimmt. Aber sie wussten auch, dass Gott sich noch häufiger mit der Finsternis assoziiert. Auch das wussten sie sehr wohl. Und das würde auf 1. Mose Kapitel 15 zurückgehen, wo Gott kommt und einen Bund mit Abraham schließt. Und Gott sagt, ich werde einen Bund mit dir schließen, dich zu segnen und durch dich die ganze Welt segnen. Das ist der abrahamische Bund. Und ich will diesen Bund mit Blut besiegeln. Deshalb will ich, dass du ein paar Tiere tötest, die sie in Hälften schneidest, sie einander gegenüberlegst, einen toten Vogel dahin legst, einen anderen, die andere Hälfte da. Ordne all diese blutigen Teile richtig an. Das taten sie damals so und dann gingen sie zwischen diesen Teilen hindurch. Sie taten das als ein Symbol eines geschlossenen Blutbundes. Und dann gingen sie, also die beiden Menschen, die diesen Bund schlossen, durch die blutigen Teile und besiegelten damit den Bund. Nur in Gottes Fall war es ein einseitiger Bund, ein bedingungsloser Bund, den Gott einseitig erfüllt, und es gibt keine Bedingungen, die Abraham erfüllen muss. Und deshalb versetzt er Abraham in einen Tiefschlaf. Und genau das geschieht laut 1. Mose beim Erscheinen Gottes. Und als die Sonne anfing, sich zu neigen, siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn, heißt es dort. Als Gott erschien, tat er das als große Finsternis. Er erschien in Form des Gerichts. In 2. Mose, Kapitel 10, wieder beim Volk Israel, wird die Finsternis mit der Gegenwart Gottes assoziiert. Da heißt es, und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus zum Himmel, und wir befinden uns in Ägypten, damit es im Land Ägypten so finster wird, dass man die Finsternis greifen kann. Und wenn Gott Finsternis bringt, dann ist sie so dicht, dass man sie greifen kann. In 2. Mose Kapitel 19, nach dem Auszug aus Ägypten, kamen sie zum Fuße des Bergs Sinai und dann standen sie dort in Kapitel 19, Vers 17, aber in Vers 16 lesen wir, da erhob sich ein Donner und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg. In Vers 18 heißt es, aber der ganze Berg Sinai rauchte. Der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg und sein Rauch stieg auf, wie der Rauch eines Schmelzofens. Der ganze Berg erbebte heftig. In Kapitel 20 wiederholt sich dasselbe dramatische Ereignis. Gott kommt, es herrscht Finsternis, dicke Wolken, Rauch. Selbe Repräsentation Gottes findet ihr auch in Jesaja 8, Vers 22. und viele andere Stellen. Das Volk Israels würde also sehr wohl wissen, dass die Gegenwart Gottes mit übernatürlicher, unerklärlicher Finsternis assoziiert werden konnte. Leute, hier geht es nicht um ein paar kleine Wölkchen, die sich vor die Sonne schieben. Hier geht es um vollkommene, um tiefste Finsternis. Aber es geht sogar um noch mehr. Hört genau zu. Denn die Seite Gottes, die mit Finsternis assoziiert war, war immer mit Gericht assoziiert. Wird immer mit Gericht in Verbindung gebracht. Und das ist im Alten Testament ein sehr vertrautes Thema. Es baut auf dem Ausdruck auf, der Tag des Herrn heißt. Ja, der Tag des Herrn ist ein Fachbegriff und beschreibt unter anderem das jüngste Gericht. Tag des Herrn naht. Der Tag naht, wenn Gott in seinem endgültigen, eschatologischen, verheerenden, zerstörerischen Gericht kommt. Der Tag des Herrn ist mit Gericht assoziiert, wird mit Gericht und Finsternis in Verbindung gebracht. Joel schreibt darüber in Joel Kapitel 1, Vers 15, lesen wir, ach, was für ein Tag! Ja, der Tag des Herrn ist nahe, er kommt als eine Verwüstung vom Allmächtigen. Nun, welche Charakteristiken zeichnen den Tag des Herrn aus? Joel Kapitel 2, Vers 10. Die Erde erbebt, der Himmel erzittert, Sonne und Mond verfinstern sich. Und die Sterne verlieren ihren Schein. Und der Herr lässt seine Stimme hören vor seinem Kriegsvolk her. Denn sehr groß ist sein Heerlager und gewaltig, die sein Wort vollstrecken. Ja, groß ist der Tag des Herrn und sehr schrecklich. Wer kann ihn ertragen? Es ist Zerstörung, es ist Verwüstung, es ist tödlich und niemand überlebt ihn. Kapitel 3 von Joel, Vers 3 lesen wir, und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden. Er spricht immer noch hier vom Tag des Herrn. Blut und Feuer und Rauchsäulen, die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis. Und der Mond in Blut, ehe der große, schreckliche Tag des Herrn kommt. Und der nächste Prophet Amos schreibt in Kapitel 5, Vers 20, wird nicht der Tag des Herrn Finsternis sein und nicht Licht? Rhetorische Frage. Ja, das war bekannt. Und Amos 8, 9. Und es soll geschehen, an jedem Tag spricht Gott, der Herr, wörtlich der Herr Jahwe, da will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen und über die Erde Finsternis bringen am lichten Tag. Das ist recht eindeutig, oder? Zephania, Kapitel 1, Vers 14, heißt es, nahe ist der Tag des Herrn, er ist nahe und sehr rasch kommt er herbei, horch, der Tag des Herrn, bitter schreit dort auf der Held. Ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins, der Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Nun, sie wussten, dass die übernatürliche Finsternis mit göttlichem Gericht assoziiert war. Sie war nicht nur mit göttlicher Gegenwart assoziiert, sondern göttlicher Gegenwart im Gericht. Nicht nur göttliche Gegenwart im Gericht, sondern jenes jüngsten Tages oder am Tag des Herrn. Als sie Jesus verspotteten und verhöhnten und ihre ganze Welt innerhalb eines Moments von tiefster Finsternis überschattet wurde, muss ihnen der Gedanke gekommen sein, dass die Komödie wirklich vorbei ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Wow. Übrigens, ein paar Verse später lesen wir, als das Licht endlich zurückkehrte, schlugen sie sich an die Brust. Und das ist ein Zeichen von Trauer und Furcht. Die Finsternis hier symbolisiert den Zorn Gottes. Diese Art von tiefster Finsternis, schlimmer noch als die Finsternis bei dem Bund mit Abraham. Es ist schlimmer noch als die Finsternis am Berg Sinai. Das ist die Finsternis des Tages des Herrn. Das ist die endgültige Finsternis. Und was symbolisiert sie? Sie symbolisiert die Gegenwart Gottes im Gericht. Und deshalb sagen wir jetzt, dass sich ein neuer Akteur auf der Bühne befindet. Ja, die ersten 3 Stunden, das Gespött, auf einmal ab Mittag befindet sich Gott als Akteur auf der Bühne. Gott ist jetzt der Hauptdarsteller. Und jetzt gilt ihm die Aufmerksamkeit. Gott erschien auf Golgatha nicht als Licht, sondern als Finsternis. Er erschien, um zu richten. Nicht in einem eschatologischen Sinne, nicht endzeitlich, in der Zukunft gegen die Gottlosen, sondern in einem soteriologischen Sinne, das Heil betreffend, gegen den Göttlichen. Was auf Golgatha tatsächlich geschieht, Leute, und hier kommen wir zum tieferen Verständnis, geht über das physische Leiden und über die Opfer unseres Herrn Jesus Christus hinaus. Was hier geschieht, ist göttlicher Zorn, der in seiner abschließenden Form ausgegossen wird. In einem Moment, hört genau zu, in einem Moment wird ewiger Zorn entfesselt werden und überall herrscht Finsternis. Man könnte es auch anders sagen. Gott brachte an jedem Tag die Hölle nach Jerusalem. In Matthäus 8, Vers 12, Matthäus 22 und 13 und Matthäus 25, 30 nennt Jesus die Hölle äußerste Finsternis. Das ultimative schwarze Loch, wo es Heulen und Zähneknirschen in ewiger, unverminderter Schwärze gibt. Es ist die Finsternis von Gottes Gegenwart als Richter. Und vom Mittag, 12 Uhr bis 3 Uhr nachmittags, kam also die Hölle nach Jerusalem und Judäa. Gott erschien in seinem Zorn. Aber Leute, das Interessante daran ist, es war kein Zorn, der sich über die Römer oder die jüdischen Führer oder das Volk ergoss. Es war der Zorn, der sich über den Sohn ergoss. Und Gott entfesselte das volle Maß seines Zornes über Jesus Christus. Es ist Grimm und Zornglut, wie Jesaja 13, 9 uns beschreibt. Die Hölle kam nach Golgatha. Was ist die Hölle? Nun, die Hölle ist der Ort, an dem Gott die Menschen für immer bestraft. Die Hölle ist, wo Gott für immer seinen Zorn über Menschen ergießt. Gott ist die Macht, die hinter der Bestrafung in der Hölle steckt. Wenn ihr meint, die Hölle bedeutet, von Gott getrennt zu sein, dann stimmt das nur im Sinne seiner tröstenden Gegenwart, aber nicht im Sinne seiner bestrafenden Gegenwart. Er ist derjenige, der sowohl die Seele als auch den Körper in der Hölle zerstört. Leute, er ist der König der Hölle, der Herr der Hölle, nicht Satan. Und Gott, der der Bestrafer aller Seelen in der ewigen Hölle ist, erscheint in der Finsternis auf Golgatha, um seinen Sohn zu bestrafen. Und er gibt seinem Sohn die ewige Hölle, stellvertretend für alle, die je glauben werden. Leute, das ist tief. Das ist der Leidenskelch, den Jesus im Garten als solch Schrecken erwartet hatte und wegen dem er gefragt hatte, ob es eine Möglichkeit gäbe, ihn an ihm vorübergehen zu lassen. In diesen 3 Stunden gibt es absolut keine Komödie, keine Aufzeichnung über Hohn oder Spott oder Gotteslästerung. Niemand sagte etwas, nicht einmal Jesus. Jesus spricht in diesen 3 Stunden nicht und auch niemand anders tut das. In diesen 3 Stunden leidet Jesus die Qualen der ewigen Hölle für alle, die glauben würden. Die Finsternis ist also nicht die Abwesenheit Gottes, sie ist das Gegenteil. Sie ist die Gegenwart Gottes in uneingeschränktem Gericht, Rache und Zorn. Unendlicher Zorn motiviert durch unendliche Gerechtigkeit entfesselt die unendliche Strafe für den unendlichen Sohn, der in 3 Stunden eine ewige Hölle für alle absorbieren kann, die je glauben werden. Das ist Wahnsinn. Hier hat er unsere eigenen Sünden auf sich geladen, an dieser Stelle. Hier wird der, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Hier wird er um unserer Übertretung willen durchbohrt und wegen unserer Missetaten zerschlagen. Hier wird er um unser Willen verflucht. Und das sind die 3 Stunden, in denen der Zorn Gottes auf ihm liegt. Das verblüfft wirklich, darüber nachzudenken. Alle Menschen, die die Ewigkeit in der Hölle zubringen werden, werden für immer dort sein. Warum? Weil sie nicht in der Lage sein werden, ihre Sünden zu begleichen. Doch Jesus, hört gut zu, doch Jesus konnte innerhalb von 3 Stunden den Lohn für alle Sünden aller Menschen, die je glauben werden, bezahlen. Wie konnte er das? Weil er eine unendliche Person ist, weil diese durch eine unendliche Person absorbiert werden konnte. Das ist absolut verblüffend. Nun, es heißt, Finsternis kam über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Zur 9. Stunde war diese Finsternis verflogen. 3 Stunden, 3 Uhr nachmittags und das Licht kehrt zurück. Und Markus berichtet uns, was Jesus sagte. Er spricht in Markus 15, 33, lesen wir, als aber die 6. Stunde anbrach, und er sagt dasselbe, was Lukas sagt, kam eine Finsternis über das Land bis zur 9. Stunde. Zur 9. Stunde um 3 Uhr nachmittags ist die Finsternis verflogen und zu jener 9. Stunde ruft Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lama, sabachthani? Das ist eine Frage. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie sollten wir das verstehen? Und Theologen haben sich darüber sehr lange unterhalten und debattiert und gesprochen und auch viele Bücher darüber geschrieben. Und wir bilden uns nicht ein, ein besseres Verständnis davon zu haben als Sie. Aber wir glauben nicht, dass es so kompliziert ist, wie manche es versucht haben, es zu machen. Nun, vielleicht erwartete Jesus der Mensch, nachdem er die Finsternis vorbei war, und er zur vollständigen Zufriedenheit Gottes den Zorn Gottes stellvertretend für alle, die je glauben würden, getragen hatte, dass es sofortigen Trost geben würde, dass es sofortige Liebe vom Vater geben würde, dass er die Anwesenheit Gottes im Gericht nicht gespürt hätte, aber die warme, tröstende Gemeinschaft mit Gott spüren würde. Aber das tut er nicht. Das tut er nicht. Der Zorn ist vorbei und Gott war in seiner vollen Gegenwart dort. Er war nicht abwesend. Er war anwesend und ergoss seinen Zorn. Aber als die Finsternis verschwand, tat auch Gott das auf eine unerklärliche Art und Weise. Er war auch weg. Ich denke, was unser Herr hier sagt, ist, wo ist mein Trost? Es gab einen Moment, nachdem das Gericht vorüber war, nachdem er den ganzen Zorn von Gottes Gegenwart im Gericht auf sich geladen hatte, als er Trost erwartete, und den gab es nicht. Diesen Trost gab es nicht. In der unvorstellbaren Erschöpfung nach der Finsternis sagte er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nun, das ist eine faire und angemessene Frage. Warum spendete Gott ihm nicht unverzüglich Trost? Unverzügliche Gemeinschaft mit Gott? Nun, es scheint mir, als ob das das endgültige Leiden der Hölle ist. Es ist und dient als eine Erinnerung für alle Sünder, dass die Hölle zwar der uneingeschränkte Zorn von Gottes Gegenwart für die persönliche Bestrafung ist, er jedoch nie dort sein wird, um Trost zu spenden. Wie schrecklich. Er wird nie dort sein, um Sympathie zu bekunden. Er wird nie Erleichterung bringen. Wenn Jesus die volle Hölle ertragen soll, so ist das sowohl die Bestrafung durch Gott als auch die Abwesenheit von Trost. Das, ihr Lieben, ist die Hölle. Und an diesem Tag kam die Hölle in ihrer ganzen Fülle nach Golgatha. Warum hast du mich verlassen? Das ist Hölle. Das ist Bestrafung ohne Erleichterung. Und vielleicht haltet ihr den Ausdruck, mein Gott, für etwas ein bisschen gleichgültiger oder weniger liebevoll als Vater. Warum sagt ihr jetzt Gott? Das ist das einzige Mal, hört genau zu, das ist das einzige Mal im gesamten Neuen Testament, wo Jesus sich auf Gott als etwas anderes als seinen Vater bezieht. Er verwendet sonst immer Vater. Mit Ausnahme dieses, mein Gott. Deutet das vielleicht darauf hin, dass es irgendeine Veränderung in seiner Einstellung gegenüber Gott hingab? Hat er die Liebe zu seinem Vater verloren? Nun, ich denke, ich kann euch dabei helfen. Jesus verwendete mehrmals doppelte Bezeichnungen bei einer Reihe von Anlässen. Der erste, den wir erwähnen wollen hier, ist Martha, Martha. Erinnert ihr das? Als er Martha, Martha sagte, war das mangelnde Zuneigung? Nun, ich glaube nicht. Es war vielmehr Enttäuschung. Ja, es war Enttäuschung. Martha, Martha ist ein intimer Ausdruck, ein Ausdruck der Liebe, der Enttäuschung enthält. Das ist Lukas 10, 41. Und ein weiteres Beispiel ist Lukas 22, 31, wo er Petrus betrachtet und sagt, was sagt er da? Simon, Simon. Nun, ist das ein Zeichen von mangelnder Liebe? Gewiss nicht. Das ist ein Ausdruck der Intimität, aber es enthält auch Enttäuschung. Oder Lukas 13, 34. Jerusalem, Jerusalem. Ist das ein Zeichen für mangelnde Liebe? Gewiss nicht. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen und ihr habt nicht gewollt? Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Es ist Liebe mit darin enthaltener Enttäuschung. Ich glaube, das gilt auch für mein Gott, mein Gott. Es ist eine intime, eine zärtliche Liebe vermischt mit Enttäuschung, so ähnlich wie David, als er sagte, Absalom, Absalom, mein Sohn. Es ist Liebe und mit darin enthalten schwingt der Ausdruck von Enttäuschung. Und ihr könnt das auch umdrehen und das in Matthäus 7 hören. Viele werden zu mir sagen, Herr, Herr. Ich werde sagen, was? Ich habe euch nie gekannt. Diese Menschen, die von unserem Herrn zurückgewiesen werden, die in ihren Köpfen die Vorstellung hegen, sie hätten eine sehr enge Beziehung mit ihm, werden eines Tages enttäuscht sein. Herr, Herr, haben wir nicht Wunder getan? Haben wir nicht Dämonen ausgetrieben? Und wenn er sagt, mein Gott, so ist es ein intimer Ausdruck. Aber die Enttäuschung des Moments schwingt darin deutlich mit. Wo ist der Trost? Es bleibt aus. Denn so ist die Hölle, die er erlitt. Und dann in Vers 45 unterstrich Gott das Werk, das er am Kreuz vollbracht hatte. Lukas berichtet uns etwas, das so verblüffend ist und gleichzeitig eine solche Untertreibung. Und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Wenn ihr das lest, erscheint das wie eine langweilige und beiläufige Hinzufügung oder irgendwie eine Zeile Lückenfüller. Aber ihr müsst begreifen, was hier vor sich geht. Es ist 3 Stunden lang finster gewesen. Tiefste Finsternis. Niemand konnte die Hand vor den Augen sehen. Und sie hatten 3 Stunden lang herumgestanden und versucht herauszufinden, was hier vor sich ging. Und sie würden das mit göttlicher Gegenwart und Gericht in Verbindung bringen. Und jetzt sind Priester im Tempel, die sich bereit machen mit der Schlachtung von Zehntausenden von Lämmern und anderen Tieren zu beginnen. Bereit, ihre blutige Schlachtarbeit am Passa auszuführen. Dann sind da all die Anbeter. Ihr könnt euch vorstellen, wie es da aussah in Jerusalem zu der Zeit, die nicht auf Golgatha sind und die dann zu Hunderttausenden in der Stadt herumlaufen. Schätzungen belaufen sich sogar bis zu 2 Millionen Menschen in Jerusalem. Und 3 Stunden lang hatten sie wie angewurzelt dort gestanden, wo sie sich gerade befanden und sie konnten nirgends hingehen. Das Licht geht wieder an. Und ich nehme an, wenn wir uns nur auf die Priester und den Tempel konzentrieren, versuchen sie, die Zeit, die sie verloren haben, auf irgendeine Art und Weise wieder zu gewinnen. Denn es war Zeit, die Passalämmer zu schlachten zwischen 3 und 5 Uhr. Und gerade als sie beginnen, die Passalämmer zu schlachten, hören sie ein Geräusch, ein lautes, reißendes Geräusch, das aus dem Inneren des Heiligtums, aus dem Allerheiligsten kommt, als Gott den Vorhang, und zwar von oben nach unten, mitten entzwei reißt. Matthäus berichtet uns, dass der Riss von oben nach unten verlief. Lukas sagt, in zwei Hälften, mitten in zwei, zerriss Gott diesen Vorhang. Und es gab mindestens 13 Vorhänge im Tempel, aber einer von ihm war der wichtigste, nämlich der, der den Zugang vom Allerheiligsten blockierte. Und er war dort, weil Gott bestimmt hatte, dass er dort sein sollte, weil der Weg zu Gott offiziell noch nicht, wie sagt man, freigeschaltet worden war. Er war noch nicht freigemacht. Der Hohepriester konnte einmal pro Jahr hineingehen und das war alles. Und nur der Hohepriester, und das war auch nur für einen Augenblick, um das Blut auf den Gnadenstuhl zu versprengen und dann gleich wieder hinauszugehen. Und der Zugang zu Gott war offiziell noch nicht aktiviert worden. Das Allerheiligste symbolisierte, dass der Zugang zur Gegenwart Gottes für alle gesperrt war. Aber um 3 Uhr, zur vollen Stunde oder zumindest ungefähr um diese Zeit, dämmert das Licht und Gott reißt das Allerheiligste auf, weil Jesus Christus den Zugang zu Gott offiziell aktiviert hat. Das Kreuz ist die Sühne. Der Vorhang ist der Zugang. Und durch den Tod von Jesus wird der neue Bund ratifiziert. Er war in Kraft getreten. Menschen waren schon vorher gerettet worden, aber die offizielle Ratifizierung und Aktivierung dieses neuen Bundes geschah erst, als Jesus am Kreuz starb und Gott dann den Vorhang zerriss und den Weg zu seiner Gegenwart freimachte. Ist das nicht wunderbar? Als das geschah, Leute, hört genau zu, war der Tempel überflüssig. Der Tempel war in einem Nu überflüssig, die hohen Priester waren überflüssig, alle Priester waren überflüssig, alle Opfer waren überflüssig. Alles, was an diesem Ort vor sich ging, war überflüssig. Es war vorbei. Sie alle waren Schatten und sie alle waren Symbole dessen, was noch kommen sollte. Und genau in diesem Moment war es vorbei. Genau in dem Moment, als die Priester begannen, die Tiere zu schlachten, Leute, die Tiere, die niemals Sünde ausmerzen konnten, riss Gott den Zugang zu seiner Gegenwart auf. Er kauft durch das Opfer desjenigen, der die Sünde hinwegnahm. Was für ein wunderbarer Moment. Einige Tage zuvor hatte Jesus die physische Zerstörung des Tempels vorausgesagt. In Kapitel 21, 5 und 6 sagte er, dass nicht ein Stein auf dem anderen bleiben werde. Und hier nun, in diesem Augenblick, verkündigt Gott sein geistliches Urteil über das gesamte System. Das ganze System des Tempels bestand darin, ein Mittel bereitzustellen, durch das ein Sünder Zugang zu Gott haben könnte. Aber nichts davon bewirkte das jemals, bis Jesus am Kreuz starb. Und Gott sagte, das hat den gewünschten Erfolg erzielt. Und was machte er als Bestätigung? Er zerreißt den Vorhang von oben nach unten. Wenn ihr das 9. Kapitel des Hebräerbriefes lest, werdet ihr in der Einleitung 8 Verse darüber lesen, wie Gott diesen Ort und ein Allerheiligstes und einen Vorhang und eine Abtrennung konzipiert hat und niemand dort hineingehen kann. Und wenn ihr dann in Kapitel 9, Verse 11 bis 14 weiterlest, ändern sich die Dinge plötzlich und sehr dramatisch. Hört einmal auf Hebräer Kapitel 9 und Vers 11. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere, vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Das ist die Ratifizierung, Inkraftsetzung des neuen Bundes. Und so sagt Hebräer 10, Vers 19, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, Das heißt, durch sein Fleisch. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung des Herzens, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Hebräer 4, 16 sagt, wir können jetzt freimütig zum Thron der Gnade hinzutreten, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Gott zerriss den Vorhang und das Werk war vollendet. Das war's. Übrigens über denselben Moment sagt Matthäus in Kapitel 27 und Vers 51, und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Das ist nicht nur ein leichtes Schütteln der Oberfläche, sondern das ist ein massives Erdbeben, das stark genug ist, um Felsen zu spalten. Und ein Beben dieser Stärke muss Jerusalem lahmgelegt haben. Leute, das ist ein ziemlich angsteinflößender Tag. Das ist ein ziemlich angsteinflößender Tag, wenn man alles bedenkt, was da geschehen ist. Und wisst ihr, womit sie Erdbeben assoziiert hätten? Nun, ich habe euch vorhin von Erdbeben vorgelesen, die bei den Propheten mit der Gegenwart Gottes im Tag des Gerichts, am Tag des Herrn assoziiert werden. Als Gott auf den Berg Sinai herabkam, so steht es in 2. Mose 19, Vers 18, bebte der ganze Berg. Im Psalm 18, Vers 8 lesen wir, dass die Erde bebte und erzitterte. Die Hügel wurden in ihrem Fundament erschüttert und bebten, weil Gott zornig war. Wenn es plötzlich finster wird, liegt es am göttlichen Gericht. Wenn die Erde bebt, so ist das göttlicher Zorn. Im Psalm 68, Vers 9 lesen wir, da erbebte die Erde, auch die Himmel troffen vor Gottes Angesicht, der Sinai dort vor Gott, dem Gott Israels. Und Nahum, der Prophet, schrieb in seiner kurzen Prophezeiung Folgendes, die Berge erbeben vor ihm und die Hügel zerschmelzen. Das Land hebt sich empor vor seinem Angesicht, der Erdkreis samt allen, die darauf wohnen. Leute, Gott ist in der Finsternis, Gott ist in dem Erdbeben und das Buch der Offenbarung berichtet uns, dass es am Tage, im Ende der Zeiten, der großen Trübsal Erdbeben geben wird, wie sie die Welt vorher nie erlebt hat. Leute, wir sind froh, dass wir da rausgenommen werden aus dieser Welt. Das ist der Zorn Gottes. Nicht gegen die religiösen Führer. Das ist das Verblüffende daran. Dieser Zorn ist nicht gegen die religiösen Führer. Nicht gegen die Römer, nicht gegen die Juden, nicht gegen jene, die gegen den Sohn Gottes waren. Gott ist dort. Und Gott richtet, aber das ist nicht alles. Ja, er ist dort und richtet, aber vergesst nicht, ist der Zorn gegen seinen Sohn. Und dass auch der Vorhang zerriss. Und es gibt einen weiteren positiven Aspekt hier. Matthäus sagt in Matthäus 27, 52 Folgendes. Und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Wow. Das erleben Sie noch an diesem Wochenende dort. Welche Folgen hatte das Werk Christi am Kreuz? Nun, es gab Zugang zu Gott und ein Leben nach dem Tod. Und Gott illustriert das auf dramatische Weise, indem er den Vorhang zerreißt. Das bedeutet, der Weg ist frei und viele der heiligen Menschen Gottes, die tot waren, kommen in verherrlichten Leibern aus ihren Gräbern. Sie erscheinen erst nach der Auferstehung Christi, sodass Christus ganz klar der Erstgeborene aller Auferstandenen ist. Und sie gehen umher und legen Zeugnis über die Auferstehungskraft Christi ab. Was für ein Tag. Als Gott erschien, um zu richten, erschien er auch, um zu retten. Das haben wir bereits bemerkt. Gericht über seinen Sohn und Errettung für uns. Der ganze Zorn entlädt sich über Christus. Und das für uns. Und für uns wird der Weg zu Gott freigemacht. Der ganze Zorn erlädt sich über Christus, während uns ein Leben nach dem Tod dargereicht wird. nachdem die Finsternis verschwunden ist, nachdem das Erdbeben vorbei ist, nachdem der Vorhang zerrissen ist, muss das Chaos, könnt ihr euch das vorstellen, in Jerusalem so groß gewesen sein. Aber wisst ihr was? An jedem mittleren Kreuz finden wir eine ruhige Gelassenheit, eine ruhige Stille, eine göttliche Stille. Ich schlage noch einmal Johannes Kapitel 19 auf. In diesem Moment befindet sich Jesus im Auge des Sturms. Er ist vollkommen ruhig. Johannes 19, Vers 28 lesen wir, nachdem wir, was wir beschrieben haben, Folgendes. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde. Es ist vorbei, es ist alles vorbei und er hat alles auf sich genommen und der Weg ist frei, ein Leben nach dem Tod ist möglich geworden. Er hat alles hinter sich gebracht. Inmitten dieser ruhigen Gelassenheit sagt er, mich dürstet. Hey, das ist wunderbar menschlich, ja? Erinnert ihr euch, dass er die ganze Zeit nichts getrunken hat, damit er das, was ihn erwartete, bei vollem Bewusstsein erleben würde? Aber jetzt ist das vorbei. Und er sagt, mich dürstet. Und ein Glas mit saurem Wein stand in der Nähe und deshalb legten sie einen Schwamm mit dem sauren Wein, wie Essig eigentlich, um ein Isop herum und hielten es ihm an den Mund. Und als Jesus nun den Essig genommen hatte, sprach er, Tetelestai, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Er kehrt zu Lukas 23 zurück. Dort werden wir auch gleich Schluss machen. Kurz bevor sein Geist dahinschied, kurz nachdem er gesagt hatte, mich dürstet, nachdem er triumphierend gesagt hatte, es ist vollbracht, nur ein Wort im Griechischen, kurz bevor er verschied, lesen wir in Lukas 23, 46, und Jesus rief aus mit lauter Stimme. Leute, das ist sehr wichtig. Matthäus 27, 50 und Markus 15, 37 sagen dasselbe. Für ein gekreuzigtes Opfer wäre dieser laute Ruf unmöglich. Wer eines natürlichen Todes stirbt, weil man erstickt und keinen Sauerstoff mehr hat, keine Kraft, der kann so etwas nicht tun. Man konnte dann auch kaum noch flüstern. Und durch das Trauma des Todes, durch seine Kreuzigung, wäre man eher verwirrt. Aber Jesus ist stark, er ist triumphierend und er sagt in Johannes 10, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er sagte, niemand nimmt mein Leben von mir. Niemand nimmt mein Leben, sondern ich lasse es von mir. Ich habe Vollmacht, es zu lassen oder die Autorität, es zu lassen. Ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Niemand nimmt mein Leben von mir. Und der Beweis ist direkt hier. Er rief mit lauter Stimme. Er schrie kraftvoll aus voller Lunge. Was sagt er? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Alle Juden dort hätten das verstanden. Das war Psalm 31, Vers 6. Worte Davids aus Psalm 31, Vers 6. Ein sehr bekannter Vers. Dieser Vers war sogar so sehr vertraut, dass er ihr Abendgebet darstellte. Es war ihr Nachtgebet, bevor sie zu Bett ging. Es war quasi ihr müde bin ich, geh zur Ruhegebet. Ja? In deine Hände befehle ich meinen Geist. War ihnen allen sehr vertraut und das beteten sie regelmäßig. Aber er nahm zwei Änderungen daran vor. Erstens fügte er etwas hinzu, nämlich Vater, und stellte damit die herzliche Gemeinschaft mit Gott wieder her. Die Hölle war für 3 Stunden dort und dann war sie vergangen. Die Bestrafung ist vorbei, das Leiden ist vorbei, die enge Gemeinschaft mit dem Vater war wiederhergestellt worden. Und dann ließ er etwas aus. Psalm 31, Vers 6 endet folgendermaßen. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Oder du hast mich errettet. Und Jesus war nicht derjenige, der am Kreuz erlöst wurde. Er war der Erlöser und deshalb endete er das. Wow, die Präzision der Schrift ist einfach überwältigend und beeindruckend. Er fügt den Vater hinzu, um uns wissen zu lassen, dass diese Beziehung genauso war, wie wir es erwarten würden. Und er liest den Teil über die Erlösung aus, weil er nicht erlöst wurde, sondern der Erlöser war. Jesus bezog sich auf diesen Psalm, weil es hier um das Gebet eines gerechten Leidenden geht, der inmitten seines Leidens sagt, alles, was ich tun kann, ist dir mein Herz anzubefehlen, dir mein Geist anzubefehlen, dir mein Leben anzubefehlen. Und Leute, und Jesus ist der perfekte, der sündlose, gerechte Leidende, der seinen Tod vollkommenes Vertrauen in die Liebe seines Vaters und dessen Verheißung, ihn aufzunehmen, zum Ausdruck bringt. Ist das nicht genau das, was Petrus sagte? Er schmähte nicht, sondern er befahl sich dem an, der Recht richtet. Übrigens bezog sich Stephanus auch darauf, erinnert ihr euch, als Stephanus starb, sagte er, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. So wie Jesus gesagt hatte, Vater, nimm meinen Geist auf. Lukas schreibt, dass Jesus, nachdem er das gesagt hatte, verschied. Wörtlich, dies aber sprechend hauchte er aus. Sehr anschaulich in seiner Einfachheit und doch sehr zurückhaltend. Gott hatte also sein eigenes Passahlamm geschlachtet. Und Gottes eigenes Passahlamm war sein Erstgeborener. Nun, wie reagieren wir darauf? Und damit wollen wir uns am nächsten Sonntag befassen. Nur kurz vorausschauen, Vers 47. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, begann er was? Was macht der Hauptmann? Er begann ihn zu preisen. Das ist die richtige Reaktion. Wie sollte man sonst darauf reagieren? Jede Segnung im Neuen Testament ist ein Ausdruck des Lobpreises für unsere Erlösung. Und auch wir wollen jetzt an dieser Stelle dem Herrn unser Lob zum Ausdruck bringen und ihn preisen und rühmen und nach dem Gebet das Lied O, die tiefe Liebe Jesu zusammen aus dankbarem Herzen singen. Lasst uns zusammen beten und wir wollen dazu aufstehen.